Ich gebe zu, ich bin jetzt die ganze Zeit auf Kohlen gesessen hier. Vielen Dank für deine Einleitung auf Kohlen gesessen, deswegen, weil das Thema so spannend ist und weil ich weiß, auf der einen Seite, es ist so unglaublich großartig und vielfältig, dass das größte Problem der Predigt darin besteht, aus dem Vielen etwas zusammenzufügen, das euch nützlich ist, Gott zur Ehre ist und der Gemeinde zum Segen. Jetzt muss ich erst mal bauen, bevor wir weitermachen. Ich möchte im Vorfeld, bevor wir auf das Thema Liebe eingehen, einfach etwas präsentieren, oder es soll dir zur Hilfe sein, damit du Dinge nicht falsch verstehst oder versuchst, auf verkehrte Art und Weise etwas aufzubauen, wo dir dann letztendlich mehr Mühe macht, als dir es zum Segen ist. Okay. Zur Fehlerbehebung kommen wir später. Wieder heim, ich muss erst mal räumen. Naja. Okay, wir wollen zuerst beginnen mit dem Wort. Ich hoffe, ihr habt alle eure Bibeln dabei und schlagt die auf und seid einfach auch so eifrig mit dabei. Ich möchte auch noch alle zu Hause begrüßen. Schön, dass ihr euch eingeschaltet habt und auch schön, dass wir die Möglichkeit und auch diese Technik haben, dass wir auch die Dinge übertragen können. Ich möchte beginnen mit einem Wort aus dem Philipperbrief, und zwar Philipper Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Darüber möchte ich, oder unter das Wort möchte ich eigentlich auch die Predigt stellen. Und da heißt es: Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr Überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zu Ehre und zum Lob Gottes. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströmend wird. Schon als ich zum Glauben gefunden habe, hier in die Gemeinde gekommen bin, habe ich etwas erlebt, was ich in der Art und Weise noch nicht erlebt habe. Und zwar eine Liebe untereinander und zueinander und auch Leuten gegenüber, die ganz frisch in die Gemeinde gekommen sind. Das kann die nicht. Daher, euch etwas Neues zu sagen über die Liebe, muss man nicht. Aber euch Mut zu machen, weiterzumachen oder vielleicht zum Schauen, was könnte man noch machen oder wo könnte ich meine Augen drauf richten oder wo könnte ich mich wieder neu justieren, das brauchen wir jeden Tag, dass wir uns darauf einlassen. Mein größtes Anliegen war es eigentlich, heute auch zu predigen über die Herrlichkeit des Herrn, über seine Größe und Schönheit. Auch mir, jetzt auch in dem Dienst, in der Leitung, da gehen viele Gedanken durch den Kopf. Du siehst, wie schnell sich manches verändert und du überlegst, Herr, wie soll das Ganze weitergehen? Wie können wir deine Gemeinde hier durchführen? Und so bist du oftmals Stunden und Zeiten in der Stille oder es macht dir Mühe. Und ich bin dann so dankbar, wie der Herr immer wieder Lichtblicke auch gibt, wie er dir zeigt, er baut seine Gemeinde. Er kümmert sich um die Schäflein, um die Mutterschafe und so weiter. Er wird zurechtführen. Und bei alledem, was jetzt vielleicht so dich bewegt, was gerade um uns her los ist, wie auch immer deine Gedanken sind, bin ich tief beeindruckt worden über Verse aus der Offenbarung, Kapitel 4, wo beschrieben wird, der Thron Gottes, um den Thron Gottes herum vier lebendige Wesen und eine Besonderheit, die diese vier lebendigen Wesen haben, sie sind vorne und hinten voller Augen, ringsum voller Augen und inwendig voller Augen. Und was sie sagen, ist beeindruckend, weil sie sehen durch und durch, dass irgendwie sind sie um den Thron Gottes her und sehen, was Gott macht. Und das Kapitel 4 beschreibt es, bevor die große Trübsal beschrieben wird. Und sie sagen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der war und der ist und der kommt. Und das ist ein großer Trost, weil Gott keine Fehler macht und die Dinge, die in unseren Augen schlimm und furchtbar sind oder wo wir denken, es gleitet alles aus der Hand, ihm gleitet nichts aus der Hand und die Dinge, die er tut, die tut er aus seiner Heiligkeit raus und es ist nichts Ungerechtes an ihm und es ist nichts Verkehrtes und es ist nichts, was er übersehen hätte. Und so hat es mir Mut gemacht, weiterzumachen. Nicht stehen zu bleiben und zu sagen, ist ja alles blöd, sondern weiterzumachen in seinem Dienst. Was der Herr draus macht, das ist seins. Aber wir haben den Auftrag, weiterzumachen, das Evangelium zu verkündigen, einander Mut zu machen, füreinander einzustehen und uns in Liebe zu begegnen und auch unseren Mitmenschen in Liebe zu begegnen. Römer 5, Vers 5 heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Als du ein Kind Gottes wurdest, hat Gott etwas völlig Neues gemacht aus dir. Er hat dir seinen Geist in dein Inneres gegeben und somit kann er mit Recht hier sagen, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Nur verstecken wir sie ab und zu. Die soll zum Ausdruck kommen. Und dazu sind auch wir gefordert. Und so möchte ich hier auch weitermachen. In Philipper 2, Vers 4 und 5 heißt es, vielleicht ist es auch gut, wenn du Stichpunkte mitschreibst, weil es wird recht viel heute kommen und du vielleicht das für dich notierst, wo dein Herz jetzt anrührt auch. Philipper 2, Vers 4 und 5 heißt es, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der Herr Jesus wird uns als Vorbild hier dargestellt, in seiner Gesinnung, in dem Innersten, was ihn bewegt hat. Ein jeder schaue nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder schaue auf das, was auch den anderen angeht. Da geht's nicht darum, neidisch zu schauen, was der andere mehr hat, sondern es geht darum, zu schauen, geht's denn meinem Bruder, meiner Schwester, meinem Nachbarn, geht's ihm denn auch gut? Oder merke ich, hier ist eine Not da, wo ich was helfen kann? Du kannst nicht immer helfen. Beten kannst du immer. Okay. Jetzt gehen wir zum eigentlichen Text. 1. Korinther 13. Ich habe das Jahr über begonnen, eigentlich im Januar habe ich begonnen mit dem Text. Und wir haben immer wieder herausgearbeitet, was die Liebe ist und was die Liebe eben nicht ist. Und manchmal, so haben wir auch gesehen, ist es wichtig zu erklären, was die Liebe nicht ist, damit wir verstehen, was sie denn eigentlich ist. War das jetzt kompliziert? Ein wenig. Okay, 1. Korinther 13. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die zwei Punkte, die ich heute mit euch anschauen möchte, die sind ziemlich zentral. In Vers 5, da heißt es, die Liebe, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Also die Liebe ist nicht auf sich bedacht und benimmt sich nicht unanständig. Die Menge Bibel beschreibt dieses Wort unanständig mit rücksichtslos. Vielleicht hilft uns das Wort ein bisschen, um es genauer zu verstehen. Die Liebe ist nicht rücksichtslos. Wir leben vielleicht in einer Zeit oder du lebst vielleicht in einer Arbeitsumgebung, wo du deine Ellenbogen brauchst, um irgendwie durchzukommen. Diese Ellenbogen sind nicht nützlich für die Liebe. Dass du rücksichtslos durchgehst, Hauptsache ich habe Erfolg. Man merkt es auf manchen Baustellen, es ist ein Chaos, wenn die Bauarbeiter, sie stehen unter dementsprechenden Druck, aber der eine achtet nicht mehr auf den anderen, so werden Wände geschlossen und der Elektriker kommt und sagt, ich habe noch gar keine Kabel drin, ist das mein Problem? Und es kostet umso mehr Geld, wenn die Leute nicht miteinander, sondern jeder nur sein Ding sieht und so arbeitet. Die Liebe ist nicht unanständig. In 1. Johannes 2, Vers 15 heißt es, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust, der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Hier haben wir drei Punkte, die der Liebe entgegensteht. Aber sie machen deutlich, was uns durchaus Mühe macht oder wohin wir uns immer wieder auch hinreißen lassen. Da haben wir die Fleischeslust, die Augenlust, das möchte ich haben oder der Hochmut des Lebens. Hey, ich stehe auf dem Dach ganz oben und was willst du, Maurer, unten? Zum Beispiel. Und doch bringst du das Dach nicht hin, wenn es der nicht baut hätte. Gell? Ein Beispiel. Und ich möchte mit euch auch eintauchen in eine Geschichte oder in mehreren Geschichten, wo wir von der Bibel hier Beispiele aufgezeigt kriegen, die uns sehr wohl zur Warnung sind, aber auch zum Vorbild sein können. Die Liebe ist nicht unanständig. Jetzt wollen wir in ein Kapitel einsteigen, da wo Hollywood sagen tät, wow, was für eine großartige Geschichte. Ganz am Anfang zerfließt man, weil man denkt, ist das nett. 2. Samuel, Kapitel 13. Und enden tut das Ganze mit einem furchtbaren Entsetzen. Und doch steckt hier in diesem Abschnitt 2. Samuel Kapitel 13 unglaublich viel, was wir lernen können. Worauf wir Acht geben müssen, wo wir vorsichtig sein sollen. Aber wir können es leider nur anreißen. Die meisten von euch kennen dieses Kapitel. Überschrieben ist es mit Amnons Schandtat. Immer im Gedanken, die Liebe ist nicht unanständig. Da heißt es, Absalom aber, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, die hieß Tamar. Und es geschah, dass Amnon, Davids Sohn, sich in sie verliebte. Und Amnon bekümmerte sich so, dass er krank wurde wegen seiner Schwester Tamar, denn sie war eine Jungfrau und es schien Amnon unmöglich, ihr das Geringste anzutun. Der war bis über beide Ohren verliebt und hat sich das Mädchen ausgesehen und wollte sie unbedingt haben. Ganz am Rande mal, dass das seine Schwester ist, Halbschwester und die ganzen Begebenheiten. Nehmen wir einfach mal diese Situation. Ist das nicht toll, wenn jemand so verliebt ist? Boah, der kann hier nichts tun, weil er sie so anschaut. Aber sie ist unerreichbar für ihn. Und dann, in solchen Situationen gibt's Ratgeber. Jetzt müsst ihr Acht geben, es gibt gute Ratgeber und es gibt schlechte Ratgeber. Oder es gibt Ratgeber, die Konsequenzen dessen, was sie raten, gar nicht überblicken können. Hier geht's weiter. Amnon aber hatte einen Freund, der hieß Jonadab, ein Sohn Simeas, des Bruders Davids. Und Jonadab war ein sehr kluger Mann. Hier steht nicht, dass er weise war, aber klug. Der sprach zu ihm, warum bist du jeden Morgen so niedergeschlagen, du Königssohn? Willst du es mir nicht sagen? Da sprach Amnon zu ihm, ich bin verliebt in Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom. Da sprach Jonadab zu ihm, leg dich auf dein Bett und stell dich krank. Wenn dann dein Vater kommt, um dich zu besuchen, so sprich zu ihm, lass doch meine Schwester Tamar kommen und mir Speise zu essen geben und ein Essen vor meinen Augen zubereiten, damit ich zusehe und aus ihrer Hand esse. So legte sich Amnon nieder. Achtung, wenn ein Rat mit einer Lüge beginnt, dass du lügen sollst, dann ist es für dich schon ein Aufmerken zu sagen, halt, stopp, das kann's nicht sein. Was kommt dabei raus? Dieser junge Mann war natürlich hier, denke ich, blind und hat nur das eine gesehen. Er will diese hübsche, schöne Frau haben. Und Jonadab gibt einen Tipp, wie er über Hintertürchen sie bekommen kann. So legte sich Amnon nieder und stellte sich krank. Als nun der König kam, um ihn zu besuchen, sprach Amnon zum König, lass doch meine Schwester Tamar kommen, dass sie zwei Herzkuchen vor meinen Augen mache und ich von ihrer Hand esse. Da sandte David zu Tamar ins Haus und ließ ihr sagen, geh doch hin in das Haus deines Bruders Amnon und bereite ihm eine Speise. Und Tamar ging hin in das Haus ihres Bruders Amnon. Er aber lag im Bett. Und sie nahm einen Teig und knetete und bereitete ihn vor seinen Augen und backte die Herzkuchen. Und sie nahm die Pfanne und setzte sie vor ihm vor, aber er weigerte sich zu essen. Wenn du in die Versuchung kommst, das, was jetzt hat hier genau gerade eben passiert, ist dasselbe, was du am Computer zu Hause machst, wenn du zum Beispiel, oder wenn du dir Filme anschaust, die zwielichtig sind, oder die Begierden in deinem Herzen erregen, wo du zumal nicht mehr klarkommst. Es gab noch keinen Fernsehen, aber das ist dasselbe. Du lässt dich auf etwas ein, was sich so schmackhaft anfühlt, aber du kommst in einer Situation, wo du dich nicht mehr in Zaum haben kannst. Deshalb pass auf, schalt vorher um. Und manche Dinge kann man auch sperren. Kenne ich mich zwar nicht aus, aber habe ich schon mal gehört. Sei vorsichtig hier. Es geht um deine Seele. Aber er weigerte sich zu essen und Amnon sprach, lass jeder Mann von mir hinausgehen. Da ging jeder von ihm hinaus. Vielleicht bist du verliebt, gerade eine Beziehung begonnen oder naja, weiß noch nicht, wie es weitergeht. Hier findest du eine Warnung. Sei nicht alleine im Dunkeln oder sei nicht alleine mit deiner Geliebten oder mit deiner Freundin unterwegs, sondern schau, dass jemand dabei ist, dass du nicht in Situationen kommst, die du später bereuen wirst. Hier natürlich haben wir ein Extrem, aber wir wissen nur ganz am Anfang, der junge Mann war verliebt, oder? Da sprach Amnon zu Tamar, bring mir das Essen in die Kammer, dass ich von deiner Hand esse. Okay. Da nahm Tamar die Herzkuchen, die sie gemacht hatte, und brachte sie ihrem Bruder Amnon in die Kammer. Und als sie ihm diese zu essen hinreichte, da ergriff er sie und sprach zu ihr, komm her, lieg bei mir, meine Schwester. Sie aber sprach zu ihm, nicht doch, mein Bruder, schwäche mich nicht, denn so etwas tut man nicht in Israel. Begeh nicht solch eine Schandtat. Und ich, wohin sollte ich mit meiner Schande gehen? Und du würdest sein wie ein Schändlicher in Israel. Nun aber rede doch mit dem König, denn er wird mich dir nicht versagen. Sie versucht hier mit allen Mitteln rauszukommen aus dieser Situation, wo sie auf einmal gefangen ist. Und sie hat es gut gemeint. Und der König hat gesagt, hilf deinem Bruder. Und der König hätte sich bei Weitem nicht denken können, was hier jetzt passiert. Wie es jetzt weitergeht, das ist furchtbar. Und doch haben wir es im Wort Gottes als Warnung. Die Liebe ist nicht unanständig und sie ist nicht rücksichtslos. Also kann hier nicht von Liebe die Rede sein. Aber er wollte nicht auf ihre Stimme hören, so, sondern er überwältigte sie, schwächte sie und schlief bei ihr. Hat er jetzt alles, was er will? Oder hat er schlichtweg einfach nur seine Lust befriedigt? Sind sie jetzt ein Paar? Vers 15. Danach aber hasste Amnon sie mit überaus großem Hass, so dass der Hass, mit dem er sie verabscheute, größer war als zuvor die Liebe, mit der er in sie verliebt war. Und Amnon sprach zu ihr, mach dich auf und davon. Sie aber sprach zu ihm, nicht doch. Dieses Unrecht, mich wegzutreiben, ist gewiss noch größer als das andere, welches du mir angetan hast. Aber er wollte nicht auf sie hören. Und er rief seinen Burschen, der ihn bediente, und sprach, treib doch diese von mir hinaus und schließ die Tür hinter ihr zu. Das erinnert stark an die Getränkedosen, die man früher verwendet hat, leer getrunken hat, zusammenknüllt hat und in Abfall geworfen hat. Das ist das, was hier mit diesem jungen Mädchen passiert. Die Liebe ist nicht unanständig und nicht rücksichtslos. Sie trug aber ein langes, buntes Kleid, denn das trugen die Königstöchter, die Jungfrauen, als Obergewand. Und sein Diener trieb sie hinaus, schloss die Tür hinter ihr zu. Da warf Tamar Asche auf ihr Haupt, zerriss ihr langes, buntes Kleid, das sie trug, und sie legte die Hand auf ihr Haupt und lief schreiend davon. Und ihr Bruder Absalom sprach zu ihr, ist dein Bruder Amnon bei dir gewesen? Nun dann, meine Schwester, schweig still, er ist dein Bruder, nimm dir die Sache nicht so zu Herzen. Da habe ich mir gedacht, so eine Antwort kann in dem Fall vielleicht nur ein Mann geben. Also, okay. Tamar aber blieb verstört im Haus ihres Bruders Absalom. Furchtbar, was hier kaputt gegangen ist durch die Rücksichtslosigkeit. Und wenn heute die Liebe wird ganz viel, wird darüber geredet und so weiter, aber es ist nicht die Liebe gemeint, die das Wohl des Nächsten sucht, sondern es ist die Liebe gemeint, die sagt, ich brauche dich, um mich zu lieben. Und das ist erschreckend. Somit hat es mit Liebe nichts zu tun. Was sind die Auswirkungen davon? Die Auswirkung davon ist das, auch hier ist ein Wort, das wir uns zu Herzen nehmen sollen, wie schlimm das Ganze auch ist. Was macht Absalom? Und der König. Und als der König David das alles hörte, wurde er sehr zornig. Aber Absalom redete mit Amnon weder Böses noch Gutes. Denn Absalom hasste den Amnon. Auch hier, wenn du mit jemandem nicht mehr reden kannst, nicht mehr Gutes noch Böses ihm aus dem Weg gehst, so musst du aufmerken, da ist irgendetwas, das ist ungesund. Da passt was nicht. Und am Ende wissen wir, Absalom hat Amnon 2 Jahre später heimtückisch ermorden lassen. Die Liebe ist nicht unanständig, sie ist nicht rücksichtslos. Jetzt können wir sagen, naja klar, Männer halt. Das ist ja naheliegend hier, oder? Klar, die Männer. Frauen tun sowas nicht, gell? Lasst uns ein weiteres Beispiel aufschlagen. Ich gehe hier ein bisschen mehr drauf ein, weil ich es unglaublich spannend finde, was wie das Wort Gottes offen redet, uns zur Warnung und zur Hilfe, damit wir auch ein Stück weit unser Herz erkennen, weil es solche Dinge gehen in unserem Herzen vor. Die Fleischeslust, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens. Wenn das uns ergreift, dann wissen wir, dann werden wir nicht mehr lieben, wie das Wort Gottes es sagt, dass wir lieben sollen. Das Buch Richter. Wollen wir uns anschauen. Richter Kapitel 16. Hier haben wir wieder die Rede von Liebe, von jemand, einem Mann, der verliebt ist in eine Frau. Richter Kapitel 16 von Vers 4 weg. Man muss wissen, hier geht es um Simson und die Philister. Ein Krieg auch, ein Kampf. Und doch wird hier gesagt, danach aber gewann er, also Simson, eine Frau lieb am Bach Sorek, die hieß Delila. Er hat sie lieb gewonnen von sie. Was auch immer. Er hat sie einfach lieb gewonnen, hat sich ihr zugeneigt gefühlt und war zu ihr gegangen. Und die Philisterfürsten haben das mitbekommen. Da kamen die Fürsten der Philister hinauf und sprachen zu ihr, überrede ihn und sieh, worin seine große Kraft besteht und wodurch wir ihn überwinden können, damit wir ihn binden und bezwingen, so wollen wir dir jeder 1100 Silberlinge geben. Puh, so ein Haufe Geld. Und, naja, wenn ich den bloß überreden soll, passt. Er war verliebt in sie. Und durch diese Liebe hat er manches übersehen. Und dann, ihr kennt die Abfolge, wir kennen Simson wurde immer wieder gefragt und er hat gesagt, ja, wenn meine Haarflechten zusammengeflechtet werden, dann kann mich jeder bezwingen. Und wenn man mich mit frischen Sehnen bindet, dann kann man mich bezwingen. Interessanter ist, zuerst kommen die Sehnen und dann die Haarflechten. Also es geht immer näher ans Geheimnis hin. Gell? Und dann haben wir eine Situation, wo sie alle Register zieht, weil sie merkt, hey, der hat mir immer noch nicht die Wahrheit gesagt. Und ich brauche die Wahrheit, damit die Philisterfürsten ihn überwinden können und damit ich die Kohle krieg, damit ich das Geld krieg. Und da heißt es, 15 bis 18, da sprach sie zu ihm, weil er wieder freikommen ist und sie ihn nicht überwinden konnten. Wie kannst du sagen, du hättest mich lieb, während dein Herz doch nicht mit mir ist? Dreimal hast du mich nun betrogen und mir nicht verraten, worin deine große Kraft besteht. Als sie ihn aber alle Tage mit ihren Worten nötigte und in ihn drang, da wurde seine Seele zum Sterben matt. Das war damals der stärkste Mann, der in der ganzen Region überhaupt unterwegs war. Und sie schafft es mit ihrem Reden, ihn matt zu machen, dass es ihm zum Sterben elend ist. Also hier ist nichts von Liebe die Rede, aber sie macht ihm große Vorwürfe, dass er sie ja wohl nicht liebt. Da verriet er ihr alles, was in seinem Herzen war, und sprach zu ihr, es ist kein Schermesser auf mein Haupt gekommen. Er offenbart ihr ihr ganzes Herz und zeigt ihr eigentlich aus Liebe irgendwie, schau, ich zeig dir alles, was in meinem Leben ist. Und wie erwidert sie die Liebe? Sie überwindet ihn, lässt ihm die Haare abrasieren von einem Mann, während er schläft. Die Philister kommen, stechen ihm beide Augen aus, damit er nicht mehr sehen kann, wird gefangen genommen, muss das Myrat treiben und später stirbt er mit einem wuchtigen Schlag mitsamt den Philistern. Also, nicht überall, wo von Liebe die Rede ist, ist Liebe drin. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Und so würde man das ein oder andere nur finden und doch möchte ich euch bitten, lest diese Geschichten mal nach. Man kann unglaublich viel davon lernen, auch wie dein Herz selber sich verführen lässt oder in welche Richtungen wir ticken. Jetzt wollen wir zum angenehmeren Teil überkommen. Die Liebe, sie sucht nicht das ihre, das heißt, sie ist nicht auf ihren Vorteil bedacht, sondern sucht das Wohl des anderen. Wenn du hier Beispiele möchtest, das Beispiel schlichtweg ist unser Herr selber. Und wenn du Beispiele für Ehepaare suchst, du findest Boas und Ruth, du findest Josef und Maria, wie auch Josef in dieser bedrängten Zeit, in der er war, meine Verlobte ist schwanger und sie sagt vom Heiligen Geist, und innerliche Kämpfe kommen, so dass Gott selber einen Engel senden muss und ihm erklären muss, was hier passiert. Und er sie doch nicht preisgeben wollte, der öffentlichen Schande. Da sieht man, was für ein Herz dieser Mann gehabt hat. Genau. Die Liebe sucht nicht das ihre. Sie ist nicht auf ihren Vorteil bedacht, sondern sucht das Wohl des anderen. Da Jesus sagt mal in Matthäus 5, Vers 13 bis 16, können wir gerne nachschlagen. Da heißt es, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt so nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. 14. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht der Welt. Wir haben vorher ganz am Anfang gehört, als du zum Glauben gefunden hast, hat Gott seinen Geist in dein Inneres gegeben und somit hat er die Liebe ausgegossen in dein Inneres. Und hier komme ich mal ganz kurz zu diesem Modell. Oftmals ist unser Verständnis von dem Glauben leben so, dass wir sagen, ah ja, zuerst brauche ich Werke und dann der Glaube. Und du merkst hier, das wird ein bisschen schwierig. Für die, die es nicht sehen. Du kannst nicht die Werke vor die Eisenbahn des Glaubens setzen, sondern zuvor steht der Glaube und aus dem Glauben raus die Werke. Sonst wirst du gefrustet werden, wenn du diese Dinge liest. Wenn der Herr Jesus von Feindesliebe redet oder von Vergebung oder wie auch immer, wirst du gefrustet, weil du merkst, das schaffe ich gar nicht. Aber durch die Verbindung mit dem Herrn hat er dir eine Möglichkeit geben, dass du mit den Dingen zu ihm kommen kannst. Und Paulus sagt mal, alles vermag ich durch den, der mich gemacht hat, Christus, durch ihn. Hier möchte ich euch ganz kurz zwei Bücher vorstellen. Zum einen die Ich Bin-Worte, die zentralen Worte vom Herrn Jesus, wo er sagt, ich bin das Leben, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Und ich finde das Buch sehr gut, es ist gut geschrieben. Warren Wiersbe hat es geschrieben. Schön zum Lesen, abschnittsweise, da möchte ich euch Mut machen. Und zum anderen, dieses Büchlein, das habe ich vor ein, zwei Jahren mal gelesen, das nackte Evangelium. Einfach zu wissen, was ist denn das Fundament, worauf dein Leben gründet. Gibt es hinten bei Herbert und Regine, drüben sind noch 4 Bücher da. Ich habe 2 hier. Die lege ich nachher noch zurück. Einfach möchte ich Mut machen, sich mal ein Buch zur Hand nehmen und auch hier weiter zum Schauen. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Er hat sich ein Volk rausgerettet, ist gerettet aus der Welt, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Zuerst der Glaube, dann die Werke. Die Werke bringen dich, machen dich nicht gerecht vor ihm, sondern trachte zuerst nach der Gerechtigkeit Gottes, der Glaube. Daraus die Werke. Und hier können wir in Titus Brief gehen, Titus Kapitel 2, die Verse 11 bis 14. Und im Titus Brief finden wir 4, 5 Mal die Aufforderung, gute Werke zu tun. Warum gute Werke? Die Liebe sucht nicht ihren Vorteil, sondern sie sucht das Wohl des anderen. Da heißt es von Vers 11 weg. Eigentlich ein schöner Text, was auch immer wieder auch für Weihnachten verwendet wird oder hergezogen wird. Aber er ist über das ganze Jahr passend und schön. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dies sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich gering schätzen, sagt Paulus zu Titus. Er hat dich nicht herausgerettet und setzt dich in einen bequemen Sessel und sagt so, jetzt wart, bis ich komme. In meinen Worten, sondern er hat dich herausgerettet und hat dich in seinen Dienst gestellt. Er hat dich an seine Werkbank gestellt oder an seinen Bürotisch oder wo er immer du dein Arbeitsfeld hast, damit du ihm dienst. Und wir haben einen unglaublich guten Herrn, der mit allem mitfühlen kann. Der weiß, wann es dir schwer fällt und der weiß, was du gerne machst und der weiß, was dir leicht fällt. Und so stellt er dich in seinen Dienst. Deswegen diese zwei Bücher. Einfach zu schauen, schau dir Jesus an. Schau auf ihn, schau auf das Werk. Im Abendmahl haben wir das heute auch wieder betrachtet. Schau auf ihn und schau, wie dein Gott ist und was für eine Liebe er dir gegenüber hat. Ob jung oder alt. Und auch den Senioren, er sagt in seinem Wort, und ich werde dich tragen bis ins Greisenalter, wenn du keine Kraft mehr hast oder nicht mehr so kannst wie früher. So ist dein Gott. Ich möchte dir Mut machen, danach zum Lesen, die Zeit mit ihm zu verbringen. Es ist nie eine vergebene Zeit. Zu jedem guten Werk hat er uns bereitet. Die Werke hat er zuvor bereitet, damit wir in ihnen wandeln sollen. Titus 3, Vers 14 bekräftigt erst nochmal, da geht es um eine Sendung von Gaben, da heißt es, die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht, und das finde ich sehr interessant, damit sie nicht unfruchtbar sind, damit dein Leben nicht unfruchtbar bleibt, sondern es Früchte trägt. Spannend. Also, alles, was du tust, es ist nicht vergeblich, sondern es ist dir zum Segen, dem anderen zum Segen und Gott zur Ehre. Es soll nicht unfruchtbar sein, dein Leben. Aber jetzt kannst du sagen, ja, wo oder wie fange ich an? Was soll ich jetzt machen? Oder vielleicht auch, was hindert dich an dem Dienst? Ein Hinderungsgrund kann Schuld und Sünde sein. Vielleicht, was auch immer sein kann, letztendlich Schuld und Sünde ist immer gegen Gott gerichtet. Aber wir können uns auch in dem, dass wir aneinander schuldig werden. Aber wie gehe ich damit um? Will ich mich jetzt deswegen lähmen lassen, dass ich stillstehe und keinen Meter mehr weitergehe, weil ich habe mich ja verschuldet? Der verlorene Sohn hat gesagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Wir haben einen barmherzigen Gott und wir leben aus seiner Gnade und Barmherzigkeit. Wenn du dies in deinem Herzen findest, du hast, was weiß ich, es ist ja vielerlei. Wir können es ihm sagen und glaub mir, du kannst ihn nicht schockieren. Hat ein Bruder gegen dich gesündigt? Dann hast du eine Aufforderung vom Herrn, der sagt, hab Acht auf euch selbst. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Mach dich auf. Klär die Dinge. Unter vier Augen zuerst mal. Wenn aber ein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Ich bin manchmal ziemlich chaotisch und meine Werkstatt schaut dementsprechend aus und der mich kennt und schon mal bei mir war, der weiß das. Und ein lieber Bruder hat zu mir mal gesagt, es ist gut, Ordnung zu halten. Du tust dir in vielem leichter. Und ich denke an die Worte jedes Mal, weil er hat so recht. Und genauso ist es aber auch im Glaubensleben. Fang an aufzuräumen. Oder willst du immer da drin stecken bleiben und nicht weiterkommen? Lass dir Mut machen, wir haben einen barmherzigen Gott. Und dann vorwärts gehen. Oder auch jetzt vorwärts gehen. Nicht stehen bleiben. egal jetzt, was das ganze Umfeld ist und wo alles dagegen spricht, der Herr weiß das schon lang. Geh vorwärts, mach dich auf. Galater 6, Vers 10 heißt es, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Wo du Gelegenheit hast. Und eine Gelegenheit findet sich. Und wenn du keine findest, dann bete. Herr, du siehst, ich habe Überschuss gerade momentan. Hast du jemand, der was braucht? Ich durfte es schon oft erleben, so ein Trost, der da kommt, von dem einen oder anderen. Und ich weiß, dass viele unter euch hier sind, die leben das. Zum Zeugnis für die Welt und zur Ehre Gottes. Okay, aber wie fange ich an? Psalm 37, Vers 5 heißt es, befiehl dem Herrn seine Wege, deine Wege und vertraue auf ihn, er wird's wohl machen. Fang mit Gebet an. Puh, da habe ich was vor mir, Herr. Ich weiß nicht, ist das jetzt gut? Wir sind an Weihnachten, haben wir eine Runde gedreht und haben nur was vor die Tür gestellt bei dem einen oder anderen. Da sind wir nach Kempten reingefahren. Und früher haben wir ein paar Brüder, sind wir immer zur Polizei und haben sie gefragt, ob wir für sie beten können, was ihnen Mühe macht. Die Weihnachtszeit ist keine leichte Zeit für die Polizei. Gell? Und da sind wir da gefahren und denken wir, oh Herr, ist das jetzt gut, was ich vorhab? Ja, okay. Haben wir gedacht, ich habe noch einen Kalender, man kann ja hingehen und sich bei den Beamten mal bedanken dafür, dass sie jetzt an Heiligabend Schicht halten müssen, dass sie für unsere Sicherheit besorgt sind. Fahr hin und bring ein Geschenkle mit. Okay, es hat mir ziemlich Überwindung gekostet, aber es war schön zum Sehen, wie sich der Beamte gefreut hat. Was daraus wird, ich weiß es nicht, der Herr wird es wissen. Beim McDonald's-Schalter kannst du genauso schön einen Kalender weitergeben und sagen, Dankeschön, schöne Weihnachten. Es sind keine schwierigen Sachen. Es kostet immer nur ein bisschen Überwindung. Gell? Und hier ist so eine schöne Geschichte, die hat mich so gefreut, Matthäus 17, 24 bis 27. Wir sehen oft, denken oft so, diese Werke, die wir tun, das sind Riesenberge, die ich erklimmen muss oder mich mit Sachen beschäftigen muss, die mir zu schwer sind. Nein, es gibt Dinge, die fallen dir einfach leicht und mit denen wird der Herr anfangen oder mit denen kannst du weitermachen. Und da fand ich diese Begebenheit, Matthäus 17, so schön. Sie hat mir so Mut gemacht, wie der Herr Jesus mit Petrus umgeht, in einer schwierigen theologischen Auseinandersetzung, theoretisch. Da heißt es 17, 24 bis 27. Ah ja, genau hier. Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Tempelsteuer zu Petrus und sprachen, zahlt euer Meister nicht auch die 2 Drachmen? Er antwortet, doch. Und als er ins Haus trat, kam ihm Jesus zuvor und sprach, was meinst du, Simon? Von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Petrus sagte zu ihm, von den Fremden. Da sprach Jesus zu ihm, so sind also die Söhne frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, so geh hin, schreib eine theologische Abhandlung darüber, was der Sohn Gottes an Steuern zahlen muss, setz dich mit den Führern des Staates zusammen und berät mit ihnen die Sache, dass wir hier frei rauskommen. Das steht da natürlich nicht dran, sondern hier steht etwas dran, womit Petrus sich sehr gut auskannte. Da heißt es, damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See, wirf deine Angel aus und nimm den ersten Fisch, den du herausziehst. Und wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Statter finden. Den nimm und gib ihn für dich und mich. Der Herr Jesus hat nicht mit einem Auftrag sendet, wo die Hören und Sehen vergeht und du gar nicht weißt, ja, wie soll ich das jetzt und vor den klugen Leuten. Nee, das war jetzt nicht dran. Mach das, was du gerne machst. Und Petrus konnte fischen. Heuer, fischen, das kann ich. Wenn ich Angeln nehme, ja, wie bringe ich das Geldstück in den Fisch? Nein. Ja, ja, nee. Der wird schon eins drin haben. Na gut, das war spannend für ihn. Also vielleicht war es das spannendste Angeln. Und er steht da, macht das, was er gerne tut und was er gut kann, zieht den Fisch raus. Und er, ja, sag mal, Geldstück und gibt's. Also wir müssen jetzt nicht alle fischen gehen, gell? Das war bei Petrus so. Aber dieses Prinzip, du kannst anfangen mit Dingen, die dir so leicht fallen. Und wie viele Schwestern unter euch, ach, ist das schön, gell? Ihr könnt Karten schreiben und solche, die, das fällt euch nicht schwer. Mir fällt schwer, weil ich schon 5 Rechtschreibfehler mache, bis ich am Ende angekommen bin. Gell? Und wie auch immer, jeder von euch hat geschickte Hände oder was auch immer. Und so wird euch der Herr zeigen, wo ihr dienen könnt. Und die Liebe anderen erweisen könnt. Und nicht nur den Hausgenossen des Glaubens, ihnen besonders, sondern auch diejenigen, die außerhalb sind. Wenn es mal schwer wird, das war jetzt, wenn es leicht ist. Es gibt Situationen, da wird es schwer. Und auch hier sagt der Herr in Markus 6, Vers 7, für uns ein Vorbild. Da heißt es, und er rief die 12 zu sich und begann sie, je 2 und 2 auszusenden. Du musst nicht alleine gehen. Der Herr hat dir etwas aufs Herz gelegt und du merkst, das ist mir selber zu schwer. Dann nimm dir noch jemand dazu. Die Gemeinde ist keine Zusammenkunft von Einzelkämpfern, sondern eine Gemeinschaft. Manche Dinge kannst nur du alleine machen, aber für manches ist es einfach gut, jemand dazu zu nehmen. Und es ist auch schön, zu sagen, könnt ihr bitte für mich beten? Ihr habt eine Situation, was in den Hauskreisen ja auch gemacht wird. Genau. So haben wir auch viele Anweisungen, praktische Anweisungen, was wir tun können. Römer 12, zum Beispiel Vers 15. Wein mit den Weinenden und freu dich mit den Fröhlichen. Anteilnahme, eine Anteilnahme. Ich fand es so schön jetzt, ich war dankbar, dass ich letzte Woche nicht predigen konnte. Roland ist für mich eingesprungen und es war gut und wichtig für die Gemeinde. Und ich fand es schön, viele Geschwister haben angerufen, du, wie hast du es denn und was ist Anteilnahme? Das ist schön zum Sehen, gell? Und das war nicht schwer. Gell? Okay, ich möchte zum Schluss kommen mit 2 Versen noch. Es war jetzt sehr viel für euch. Titus Kapitel 3, die Verse 4 bis 8. Bei allem, was ich sage, bin ich mir sehr wohl bewusst, dass es bei mir selber an dem einen oder anderen Eck mangelt, dass immer Luft nach oben ist. Also bitte, glaubt nicht, dass ich hier irgendwo über den Dingen stehe, sondern dass ich sehr wohl auch meine Mühe mit den ein oder anderen Sachen habe, was mir schwer fällt. Wir alle sitzen im selben Boot, wir alle stehen irgendwo im Kampf und wir alle brauchen Ermutigung. Titus 3, 4 bis 8, da heißt es, als aber die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt in der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort. Und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Vielleicht konntest du heute ein bisschen eine Hilfe sein. Vielleicht war es dir auch zu viel und du konntest eins vielleicht behalten. Die Liebe, sie ist nicht unanständig und sie sucht nicht das Ihre. Amen.